Es ist wieder Sommerzeit und das heißt, es gibt wieder die ganzen Highlight-Interviews im Natch Leadership Podcast. Wir starten mit dem Highlight-Interview, das ich schon vor einiger Zeit geführt habe, und zwar mit dem Markus Wasmeier, unserer deutschen Ski-Abfahrtslegende. Haha. Das Interview ist immer noch genau so aktuell, wie es zu dem Zeitpunkt war, als ich es geführt habe. Nicht, dass ihr euch wundert, als ich diese Interviews die ersten Male hochgeladen habe, habe ich das immer in zwei Etappen gemacht. Deswegen gibt es zwischendurch mal eine Pause und nochmal Intro-Musik und einfach dranbleiben, weiterhören und dann kommt ihr automatisch in den zweiten Teil. Jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Sommer und viel Spaß mit den Highlight-Interviews. Hallo zusammen. Wer mir auf Facebook folgt, der weiß, ich raste gerade völlig aus. Beziehungsweise ich bin ausgerastet, als ich das Interview geführt habe. Denn heute gibt es wieder eine Folge des Natural Leadership Talk. Und zwar mit Markus Wasmeier, der Ski-Abfahrtslegende. Das war ein super tolles Interview. Ich habe mich voll gefreut, dass er sich Zeit genommen hat, mit mir über Führung zu sprechen, über sein Museumsdorf, über das Skifahren, über sein neues Buch Dahorn, das im Ankerherz Verlag erschienen ist. Ach, und alles Weitere. Es war auf jeden Fall ganz, ganz toll. Hallo und herzlich willkommen beim Natch Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute zu Gast im Natural Leadership Podcast Markus Wasmeier. Markus war in den 80er und 90er Jahren erfolgreicher Skirennläufer. Er fuhr Rennen in sämtlichen Disziplinen. Im Riesenslalom wurde er 1985 Weltmeister und 1994 Olympiasieger. In diesem Jahr gewann er auch im Super-G olympisches Gold. Nach seiner aktiven Skirennläuferkarriere baute Markus in seiner Heimat Schliersee ein Museumsdorf auf, in dem die Besucher das bayerische Landleben aus dem 16. und 17. Jahrhundert erleben können. Das Freilichtmuseum zählt mit 100.000 Besuchern im Jahr zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Alpenregion Tegernsee-Schliersee. Aktuell ist im Ankerherz Verlag sein Buch Dahorn erschienen. Eine Biografie, die nicht nur Heimat verbunden ist, sondern die auch vom 158 Stundenkilometer Abfahrtsrausch berichtet, von Abenteuern auf den Fidschi-Inseln sowie dem Ratschlag eines Indianerhäuptlings. Darüber und wie es ist, ein Museumsdorf zu führen, spreche ich heute mit ihm. Markus, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
Ja, hallo, grüß euch, grüß alle miteinander. Freut mich, dass ich da sein kann.
Ja, vielen Dank, dass du dabei bist und dir Zeit genommen hast. Ich habe ja jetzt schon einiges über dich erzählt. Fangen wir doch mal damit an. Wie wird man vom Skirennläufer Initiator eines Museumsdorfes? Wie kam es dazu?
Das ist natürlich für viele ein großes Fragezeichen. Aber man muss eins verstehen, bevor meine Skikarriere begonnen hat, habe ich praktisch einen Beruf erlernt. Das machen die wenigsten, aber ich war Restaurator und Lüftelmaler, gleicher Beruf wie mein Vater ist, habe selbst schon mit 11 Jahren mit meinem Vater zusammen das erste Haus transferiert, ähnlich wie die Museumshäuser sind, wohne selbst in den 80er Jahren seitdem in einem so einen alten Hof, den ich selbst versetzt habe, also das heißt vom Originalplatz zum neuen Standplatz, und ja, das war schon immer meine Leidenschaft, das Handwerk und vor allen Dingen mit alten Gegenständen, die zu restaurieren, das war schon immer meine Liebe. Drum war das der Weg relativ nah, dann schnell meiner Heimat wieder was zurückgehen, weil diese Gebäude, die ich da gekannt habe, alle vom Verfall waren. Das heißt, das Dach schon eingebrochen. Und mir hat es einfach leid getan, dass unsere Kultur verschwindet, und wollte ich meine Heimat etwas zurückgeben.
Das klingt ja spannend. Da schließt sich die nächste Frage gleich an. Gibt es Ereignisse oder Personen in deinem Leben, jetzt dein Vater habe ich rausgehört, aber die dich in der Hinsicht auch noch besonders geprägt haben?
Ja, natürlich meine Eltern generell, meine Mutter natürlich genauso. Da gibt es verschiedene Phasen im Leben. Die einen sind es die Trainer, die Begleiter, die dich von der Jugend an schon immer wieder gefördert haben und an dich geglaubt haben, dass du auch Potenzial hast und motivieren dich als Jugendlichen weiterzumachen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber das sind ganz viele, die sich da zusammenhängen. Und dann gibt es halt so einzelne Personen, die dann so wirkliche Wegweiser gegeben haben. Und das ist im Leben immer so, manchmal aus so, dass dir eigentlich selbst nicht so gefällt, was der sagt, oder einer, der dich motiviert, den Weg zu gehen. Also da kommen immer wieder Phasen im Leben. Und darum habe ich auch immer das Motto, es ist selten ein Schaden, wo nicht ein Nutzen ist. Und wenn ich nachträglich betrachte, dann waren alle diese Dinge, die auch nicht so positiv waren, einer der größten Wegweiser zu dessen, was ich jetzt bin.
Wenn du sagst, also gerade so die Dinge, die nicht so positiv waren, dass das die größten Wegweiser waren, magst du ein Erlebnis oder magst du etwas rauspicken davon?
Ja, es gibt da viele natürlich. Die einen sind zum Beispiel auch schwere Verletzungen. Ich habe mir mal die Wirbelsäule zweimal gebrochen und war kurz vor Querschnittslähmung. Alleine die Einstellung, die ich dabei gelernt habe, die Demut auch Dinge zu tun zu dürfen, so wie das Skifahren und auch mal zufrieden zu sein, wenn du nur Dritter geworden bist und nicht gewonnen hast, sind alleine schon Lehrphasen für dein Leben, dass das nicht alles selbstverständlich ist. Dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, wie wenn eine Skifirma, die dich 10 Jahre so betreut, dass du meinst, das ist, ja, du gehörst zu der Familie und die lassen dich einfach irgendwann mal mitten im Sommer dann fallen und du bist ganz verzweifelt und weißt nicht, wie du die nächste Saison bei Olympia starten kannst. Und das sind halt so Dinge, die am Anfang unwahrscheinlich dich im Boden wegzieht und denkst da, wie mache ich das, wie kann ich das schaffen? Und dann ist auf einmal doch wieder ein Weg entstanden und am Ende weiß ich, dass wenn das nicht passiert wäre, wäre ich nie Olympiasieger geworden.
Also mit anderen Worten, aus Rückschlägen kommt man immer wieder gestärkt raus.
Absolut. Also diese Tiefschläge, die man kriegt, das sind eigentlich meistens die Dinge, die ja dein Leben wieder ordnen, wieder du auch wieder neue Ideen entwickelst, weil es aus der Not raus einfach notwendig ist. Und das sind eigentlich Dinge, die sollte man auch nicht so negativ behaften. Das ist man muss einfach die Chancen nutzen, um Dinge wieder zu verändern. Und diese Veränderung, die bringt dich wieder weiter nach vorne. Das Ziel darfst du natürlich nie aus den Augen verlieren. Und das habe ich auch nicht. Und die Ergebnisse haben so bestätigt, dass das der richtige Weg war.
Ja, ganz offensichtlich. Ich spring nochmal über zu dem Thema Museumsdorf. Als Betreiber dieses Museumsdorfs, wie führt man so ein Museumsdorf? Vielleicht auch im Vergleich zum wirtschaftlichen oder Wirtschaftsunternehmen. Gibt es da Unterschiede?
Nein, also vom Sport zur normalen Wirtschaft oder zum Selbstständigen ist eigentlich alles das Gleiche. Du musst dir deine Ziele setzen. Mit einer Energie einfach nachgehen. Du hast einfach die gleichen Auf und Abs in einer Firma genauso und das war im Museum natürlich auch. Wenn ich mal bedenke, ich habe vor 20 Jahren diesen Verein gegründet, der die Trägerschaft hat von diesem Museum, der ist gemeinnützig. Wir haben mit 0 Euro begonnen und also wir, das heißt, ich habe ja natürlich auch Mitstreiter gebraucht, für einen Verein zu gründen und da waren wir da 7 unerschrockene Menschen, die da mir mehr oder weniger das geglaubt haben, dass das funktioniert. Also da bin ich heute noch fasziniert, dass die da so viel Vertrauen gehabt haben und haben von diesen 0 Euro habe ich dann fast die 4 Millionen Spenden eingeholt und habe mit denen dann das Museum gebaut.
Ja, Wahnsinn. Aber es ist ja auch so, dass seitdem das Museum auch sehr gewachsen ist. Ich habe mir das auf der Internetseite mal angeguckt. Ihr habt mittlerweile eine Schmiede und also was ihr da alles macht. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, es ist ein eigenständiges Dorf, wie es zur damaligen Zeit war, wie vor 300 Jahren. Die Gebäude sind ja alle Stein für Stein abgetragen worden. Jedes Teil muss nummeriert werden, in einen Plan eingetragen werden und geht ein paar Kilometer oder 20 Kilometer auf Wanderschaft. Das Problem ist dabei, ist die Zeit. Es ist weniger die Arbeit selbst, die ist eine große Herausforderung, aber die macht ja extrem viel Spaß. Aber man braucht von einem Gebäude, das man transferiert, aus musealen Aspekten, mindestens 3 Jahre und längstens 7 Jahre. Und diese Zeit, die ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, und das Museum habe ich 8 Jahre einmal nur gebaut, bevor überhaupt ein Mensch das Museum besuchen hat dürfen. Braucht viel Energie.
Ja, und vor allen Dingen auch eine Vision, ne? Auf jeden Fall, sonst hält man sowas nicht durch, oder?
Also die Vision ist natürlich ein wichtiger Teil, klar, aber wenn die Leidenschaft nicht da ist, das Herzblut, das unbedingt deiner Heimat zurückzugeben und du selbst dann Spaß hast, dann ist das auch nie Arbeit. Also das habe ich auch nie so gesehen, wobei mich das Museum mindestens 10 Stunden am Tag beschäftigt. Klar, jetzt ist es so, dass ich 80 Mitarbeiter habe und die natürlich auch Verantwortung haben. Und die will ich natürlich gerecht werden, dass das Museum auch immer praktisch ja, die Verantwortung Mitarbeiter, das setze ich auf ganz vorderste Ebene. Und so muss praktisch da immer was reinkommen, dass sie das auch bezahlen.
Ja, na klar. Da schließt sich die nächste Frage hervorragend an. Welche Eigenschaften hat für dich die ideale Führungskraft?
Also, gehen wir mal vom ganzen Leben aus. Das ist ja das, was ich im Buch auch beschreibe. Du kannst die wichtigen Dinge im Leben nicht diktieren. Kinder nicht, Erwachsene nicht, sondern du musst sie vorleben. Und das ist ein wichtigster Teil, wenn du mit Ehrenamt arbeitest. Hilft es nicht, dass du den Ehrenamtlichen sagst, er soll das machen und selbst machst du nichts. Das funktioniert nicht. Du musst am vordersten Front, du musst der Erste sein, du musst das vorgeben, was du wirklich auch von ihnen erwartest. Das musst du aber doppelt machen. Und dann macht jeder mit. Und das ist bei den Kindern so, das ist im Berufsleben so. Und ich glaube, damit kann man sich auch vieles, vieles sparen. Und das ist mein großes Motto, auch gern hätte, auch der Umgang, das Miteinander, dieses Auge in Auge, nicht jetzt halt von oben nach unten zu schauen, sondern eben auf gleicher Ebene, egal was der macht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt im Leben, das sollte man beachten und dann geht alles viel leichter.
Ja. Glaubst du, dass die ideale Führungskraft geboren wird oder kann man sowas lernen?
Ja, für mich war das schon am Anfang ein bisschen ein Problem, denn ich war ja im Sport ja nur einzeln unterwegs. Ich war nur für mich selbst zuständig. Hatte zwar ein Team hinter mir, die sich extrem gekümmert haben um alles, dass ich die Möglichkeit habe, nur auf mich zu konzentrieren. Und jetzt bist du aber doch mehr verantwortlich auf dessen, was du machst. Und das ist dann schon ein Unterschied, ob du beim Sport ein Team von einer Mannschaft bist oder ein Einzel und hast auf einmal ein Team, das du dir schaffst und das dann mit so einer Größe. Es war schon eine Lernphase, aber da ich ja, wie vorher schon gesagt habe, sehr viel vorlebe, war das eigentlich sehr einfach, dieses Herzblut oder diese Leidenschaft ebenfalls in das Projekt zu bringen. Und darum bin ich ganz stolz auf meine Mannschaft, denn am Ende der Erfolg liegt nicht alleine an mir, sondern ganz, ganz viel auch von dem ganzen Team, das die Gäste betreut und die danach mit einem Lächeln im Gesicht rausgehen und sagen, hey, schön war's bei euch, wir kommen wieder. Dann ist alles gewonnen.
Du hattest am Anfang auch mal gesagt, ne, so ja auch Rückschläge akzeptieren und daraus vielleicht auch lernen. Was für Fehler hast du in Hinsicht auf Führung einer Mannschaft gemacht?
Ja, sicherlich immer wieder passieren mir Fehler, wenn ich dem Gegenüber vielleicht falsch einschätze oder dem zu viel zumute, was ich gedacht habe, dass es kann und dann doch nicht. es ist auch so, dass das musst du auch erst lernen, nicht immer jeder Tag bei jedem Menschen immer gleich ist. Ich gehe immer dann von mir aus. Und dass es durchaus auch Phasen gibt, wo vielleicht ja nicht gerade so angebracht ist, jetzt Kacheles zu reden, sondern oft einmal Diplomatie dann das Bessere ist. Manchmal ist gerade umgekehrt notwendig. Aber das sind nicht lauter so kleine Dinge, aber die gehen eigentlich, das ist menschlich. Das ist, und man lernt da sehr viel und darum bin ich dann natürlich auch gewachsen in dieser Arbeit.
Gehst du, wenn du, sag ich mal, einen Fehler mit einem Mitarbeiter gemacht hast, wo du sagst, so, oh, das war jetzt vielleicht nicht so gut, wie gehst du damit um? Gehst du damit offensiv um, sprichst du den Mitarbeiter an oder wie gehst du da für dich mit um?
Also ich bin schon auch einer, wenn ich einen Fehler mache, dass ich das auch ganz klar sage. Das war jetzt mein Ding, das habe ich versemmelt. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Teil, diese Ehrlichkeit, auch sich selbst zu mehr oder weniger kontrollieren, war das jetzt wirklich gut, was du gemacht hast. Und wenn es dann mal nicht so war, dann ist es so und dann kann ich das auch kommunizieren. Und das öffnet natürlich auch dann bei den Mitarbeitern, dass die es auch zugeben, hey, tut mir leid, das ist jetzt passiert. Ja, das kann jedem passieren. Da muss man daraus lernen. Das ist das, was ich tagtäglich in meinem Sport gemacht habe. Wenn mir ein Fehler passiert ist, habe ich nur ich einen Fehler gemacht. Nicht der Trainer, nicht der Servicemann. Das war mir immer klar. Manche Aktive verstehen das nicht. Und alleine wenn diese offene Kommunikation ist, es wird ja deswegen kein Kopf runtergerissen. Also es ist ja einfach ein Miteinander. Aber lernt man daraus dann, warum der Fehler entstanden ist, dann kann man sich weiterentwickeln.
Wieder Sonntag, der zweite Teil des Natural Leadership Talk mit Markus Wasmeier, Ski-Abfahrtslegende, Museumsdorfbetreiber und inzwischen auch Autor. Er hat das Buch geschrieben, Da Horn, erschienen im Ankerherz Verlag. Ein Interview, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und ich will auch gar nicht lange drumherum reden. Hier kommt der zweite Teil. Viel Spaß damit! Was sind so deine persönlichen Führungsleitsätze? Oder hast du vielleicht einen Leitsatz, wo du sagst, so ja, das ist es?
Also der oberste Leitsatz ist immer, was ich vorher schon gesagt habe, Augenhöhe, von oben nach unten. Ein Gefühl aufzubauen, jeder ist wichtig, egal was er macht. Egal was für, ob es der Spüler ist oder ob es in der Verwaltung und im Management ist. Die haben alle das Gleiche, sie arbeiten, sie gehören dazu, wir sind ein Team und jeder Baustein ist ein wichtiger Baustein, dass es überhaupt funktioniert. Und das Allerschönste ist, wenn halt wirklich einmal die Hütte brennt, dass du so viel Arbeit hast, weil uns momentan die Leute überfallen haben, weil es nicht planbar ist, immer wegen Wetter. Und man sieht, dass jeder jeden hilft. Wenn es irgendwo ansteht, dann ist es genau das, was ich erreichen will. Wir zusammen machen das und wir zusammen stemmen dieses Produkt und geben unseren Gästen das große Erlebnis, wie wir es gerne auch hätten. Und das ist, glaube ich, auch wieder der Teil Vorleben, das zu tun. Auch die Faszination, die Freude und nicht das Christgrämige und vielleicht nur schimpfende Führungsperson zu sein.
Gibt es Vorbilder so im Hinblick, einmal vielleicht auch im Sport, was waren damals deine sportlichen Vorbilder und was sind heute so deine Vorbilder im Hinblick ja auch auf Führung eines Unternehmens?
Naja, das habe ich eigentlich nie so recht gehabt, auch im Sport nicht. Es hat zwar einen in dem Stemmack gegeben, der eigentlich bis heute noch der am meisten Siege hat, aber den wollte ich eher irgendwann einmal hinter mir sehen. Das war eigentlich so mein Vorbild, den einfach zu schlagen, also zeitlich natürlich. Ne? Und bei der Arbeit, mein Vorbild nicht. Ich habe viele Freunde, ich habe viele natürlich Menschen, die auch das, ja, die Leidenschaft mittragen und die mir sehr gut als Ratgeber dastehen. Und Rat nehme ich gerne an, aber muss ich natürlich immer schauen, dass ich das selbst dann auf meine Seite umsetzen kann, weil sowas gibt es ja kein zweites Mal. Und so viele einzelne Branchen, was in dem Museum stattfindet, von der Gastronomie bis zur Verwaltung, bis zum Museum, bis zu Führungen, bis zum Merchandising und so weiter und Verwaltung und Event. Also das sind so verschiedene Abteilungen, die muss man erst selbst lernen und da ist man natürlich auf Ratschläge immer ganz gut beraten, wenn man sich da dann seine Wege aussucht aus diesem Ratschlag.
Du hast gerade gesagt, wie viele Abteilungen in diesem Museum sind. Wie hast du das gemacht? Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich als Skirennläufer, dass man auf einmal Ahnung vom Merchandising hat, auf einmal Ahnung hat von Verwaltung, auf einmal Ahnung hat von Gastronomie. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gewuppt?
Ja, am besten selbst rein in dieses Materie, selbst dort arbeiten, um einfach einmal mitzubekommen, was ist da eigentlich echt für ein Problem. Beziehungsweise auch, wenn ich es jetzt nicht im Detail verstehe, in der Gastronomie, ich bin jetzt keiner, der kocht, selbst in der Küche mal stehst oder in der Schankanlage oder beim Gast unterwegs bist, dann kriegst du oft einmal auch die Probleme mit mehr, als wie wenn du nur daneben stehst. Und das sind halt spannende Prozesse und erst dann kann ich auch verstehen, was oft die Probleme der Mitarbeiter sind. Und dann können wir auch auf gleicher Ebene sprechen. Also das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass man weiß, um was es jetzt gerade geht. Sonst wäre es ein bisschen schwer.
Machst du das heute noch, dass du dann auch nochmal in die Materie springst, wo halt gerade das Problem ist?
Ja, sagen wir mal so, oft ist, wenn du das Zepter in die Hand nimmst, weil sonst Chaos ausbricht, das ist ja meistens in der Gastronomie. Wenn du rechnest, es kommen 100 Leute und auf einmal stehen 800 da, dann wird es halt einfach sportlich und dieses Sportliche, das sollte man halt dann eher wie ein Dirigent dann dirigieren. Das kann man machen. Wenn es aber dann wirklich so ist, dass jetzt momentan eine Person ausfällt, dann natürlich diese Position dann zu übernehmen oder eben woanders, dass da wer das arbeiten kann. Also das ist immer so ein Miteinander und ja, kann schon sein, dass ich mal selber 3 Stunden an der Schankanlage stehe.
Okay, dein neues Buch, Da Horm. Warum es wichtig ist, Werte zu leben, das ist ja, das spiegelt sich ja schon auch in dem wieder, was du gerade auch erzählt hast. Warum ist es wichtig, auch Werte in puncto Führung zu leben?
Also Werte sind ein wichtiger Teil. Es geht ja schon mal von Anfang an los, wie ich vorher schon mal erwähnt habe mit diesem Vorleben. Ich bin viel in der Welt unterwegs und es sind bei jedem Menschen immer die gleichen Werte. Es geht um dessen, wie geht man auf Menschen zu. Eben in gleicher Augenhöhe, mit einem Lächeln oder mit einem Hallo kann man schon mal alle Türen öffnen. Es ist egal, ob du die Sprache beherrschst oder nicht. Es öffnet auf alle Fälle alles. Das ist wie auf Kinder, wenn du kriegsgrämig auf ein Kind zugehst, wird es nie freundlich dich begrüßen, beziehungsweise wird eher davonlaufen. Kommst du mit einem Lächeln entgegen, wird es sicherlich schon mal gar nicht diese Reaktion bringen und eher mal neugierig sein. Und genauso ist es mit den erwachsenen Menschen. Der versteckt natürlich recht viel, was ein Kind nicht macht. Aber das ist ein wichtiger Teil, was ich auch von meinen Eltern mitbekommen habe und auch meinen Kindern mitgebe, dass man jeden Menschen so behandelt, wie man gerne selbst behandelt werden will. Immer, man sieht sich zweimal im Leben und das sind so wichtige Punkte. Und ich erlebe es mit Erschrecken ab und zu, wie Menschen nicht einmal gelernt haben, ein ganz normales Hallo oder ein Grüß Gott oder wie auch immer die Sprache sein soll, eine Begrüßung stattfindet, anstatt dessen, was sie machen, indem dass sie gleich befehlen, kommen Sie mal her oder ich will das jetzt. Also man lernt den Kindern bitte und danke, wenn man was will und das ist so erschreckend, dass ich unbedingt mal das auf Papier legen wollte. und ebenfalls natürlich auch dieser Begriff Heimat. Dieser Heimat, der immer so ja, veruntreut wird. So, das haben wir im Dritten Reich schon gehabt, das haben wir jetzt mit der AfD. Das ist alles sowas von einem Humbug. Das ist, Heimat hat nichts mit ortsbezogen zu tun. Heimat ist für mich ein Gefühl und es ist egal, ob er schwarz oder wie auch immer aussieht. Das ist nicht mit einem Menschen, jeder Mensch kann Heimat fühlen und da, wo er ist, wo das Gefühl ist. Erst, wo alles zusammenpasst, kann das sogenannte Daheim entstehen, wo man seine Wurzeln schlägt.
Das heißt,
und das ist halt das, was mir ganz stark am Herzen gelegen ist. Und um das einmal mit meinen Geschichten, die ich erlebt habe, ja, als Beispiel, ich will jetzt nicht einen Ratgeber machen, das wollte ich nicht, aber zumindest aus der Geschichte mal erfahrt, wie ich damit umgegangen bin und wie sie ausgehen. Und ich kann nur eins sagen, es war für mein Leben so bereichernd, das ist so einmalig und ich kann es nur empfehlen, das ebenfalls so zu machen.
Okay. Ich habe da auch so ein paar Stichworte gelesen. Abenteuer Fidschi, was verbirgt sich denn dahinter?
Naja, das ist auch so eine Geschichte, dass du mit wenig ganz schön weit kommen kannst, dass du auch mehr oder weniger mit natürlich mit Naivität, wenn du 20 Jahre jung bist, dann denkst du natürlich nicht an die Folgen, die passieren können, aber trotzdem das ein Erlebnis war für mich, das eigentlich mein ganzes Leben verändert hat, indem dass ich gewusst habe, so, und jetzt bin ich selbstständig. Ich kann eigentlich alles überstehen, sogar diese Geschichte. Und ich sehe es jetzt eher als witzig, aber im Nachhinein, wenn man das so betrachtet, war es gar nicht so ungefährlich. Und für mich war das einfach, ja, jetzt bin ich erwachsen. Ich kann das. Ich brauche meine Eltern nicht mehr.
Okay. Ich habe dann auch noch sowas gelesen, so ein Stichwort Rat eines kanadischen Indianers. Magst du da was zu sagen?
Ja, das ist natürlich eine Geschichte, die ist skurril, würde man vielleicht sagen, weil dieser Indianer, den ich da damals 87 kennengelernt habe in Calgary, das war in den kanadischen Rocky Mountains, und das war so ein Trip mit einer Zeitung. Und das war halt so von den Journalisten so gewollt, hey, jetzt fragen wir mal den Indianer, ob der Wasmeier auch Olympia gewinnt.
Okay.
Und der Indianer hat doch mich so angeschaut, und der war übrigens 95 Jahre alt, hat dann gesagt, nein, der Wasmeier hat kein Glück. Für mich war das natürlich so ein Thema, wo ich gesagt habe, der hat ja keine Ahnung, der ist ja noch nie auf Skibrettern gestanden. Also was soll der da daher quatschen? Und er sagte, er wird erst Glück haben, wenn er ein Haus gebaut hat, wenn er eine Frau geheiratet hat, wenn er einen Sohn gezeugt hat und dann der Adler ihm begegnet ist, dann wird er Glück haben. Und lustigerweise hat aus der ganzen Geschichte dann wirklich eine Situation gegeben, dass genau wie das alles zusammengetroffen ist, dann das Glück gekommen ist.
Ach, guck mal.
Aber erst 8 Jahre später oder 7 Jahre später. Und das ist eigentlich die lustige Geschichte, weil es war das erste Mal, also das letzte war der Adler, und wenn mich der praktisch dann, wie ich den getroffen habe, habe ich den Journalisten wieder angerufen. Und das erste, was er sagt, sagt bloß, der Adler ist gelandet. Glaubst du es nicht? Er ist gelandet.
Das ist sehr cool.
Es ist eine nette Geschichte am Rande, es ist eigentlich sehr unterhaltsam geschrieben, und ja, das ist halt auch ein Teil, wo ich sage, siehst du, der Indianer ist doch nicht so blöd.
Ja, steckt ja vielleicht auch so ein bisschen die Interpretation von Glück drin, ne? Was ist denn Glück?
Genau, ganz genau. Er war ein sehr weiser Mann, also muss ich nachträglich schon sagen. Ja. Und vor allen Dingen, er hat das eine, ich habe ja das als Sportler immer nur so als Glück bezeichnet, dass ich Glück habe, den Wettkampf zu gewinnen. Aber dieses Sportlerleben ist ja nur ein ganz kurzes, das ist eins von deinen, ja, wäre ich 100, weil mein Lebensziel ist, ja nur ein Fünftel davon gewesen. Und das Leben besteht ja aus wesentlich mehr. Und da ist die Familie natürlich ganz, ganz vorne dabei.
Klar. Was machst du immer noch so, wie du es damals als Sportler gemacht hast? Beziehungsweise welche Techniken oder auch welche Eigenschaften, die du damals als Sportler genutzt hast, helfen dir heute in puncto Führung?
Also in allen hilft mir das sehr stark, und zwar Dinge, die ich wieder angehe, neue Dinge, die ich umsetzen will. Ich arbeite sehr viel in Bildern. Jeder Mensch, der arbeitet in Bildern, jeder Erwachsene macht so 8000 Stück pro Tag, und die kannst du selbst belegen mit deinen eigenen Emotionen oder mit deinen positiven oder negativen Unterschriften. Unterschriften. Und das war im Sport für mich ganz wichtig. Man muss sich immer vorstellen, wenn man eine 4 Kilometer Strecke vor sich hat, die man nur eine Stunde Zeit hat, die zu besichtigen, da lernt man jeden Meter kennen. Denn wenn du mit 130 oder 140 Stundenkilometer daherkommst, sind die Meter schneller mal vorbei, und du kannst, wenn du dir das nicht genau eingeprägt hast, einen Fehler machen, der dann richtig wehtut. Weil mit dieser Geschwindigkeit ins Gelände zu gehen, ist halt einfach, braucht eine Überlebensstrategie. Und diese Emotionen, die die Bilder, wo sie produzieren, werden auch mit Emotionen ein bisschen belegt. Wer mit dem Weg belegt, wer mit den Schwierigkeiten belegt, die ich da mit einbaue. Und so läuft es ab wie ein kleiner Film. Und wenn ich bestimmte Projekte beginne, dann entstehen die alle im Vorfeld schon in meinem Kopf. Ich gehe praktisch in meinem Kopf mit den Bildern genau diese möglichen Wege durch, und dann erst bin ich mir sicher, ob das auch wirklich so funktioniert. Das ist im Sport auch so gewesen, wo ich Probleme gehabt habe, in Gedanken alleine das zu meistern, war das dann in der Praxis genau das Gleiche. Und im Sport ist auch so, oder wenn man einer zum Beispiel ganz normal in der Schule mal einen Vortrag machen muss, und er hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, was er da spricht, dann wird es sicherlich nicht gut werden. Weiß er, von was er spricht, dann wird es sicherlich ein guter Vortrag werden.
Okay. Also das heißt, du arbeitest auch sehr viel so mit so Visualisierung.
Das ist, glaube ich, des Menschen Grundeigentum, dass man mit Visualisierung, ohne dass man sich bewusst ist, arbeitet. Man erinnert sich natürlich auch immer an die visuellen Dinge in Bildern, die dir natürlich prägend sind. Das heißt, genauso, wenn eine Tragödie ist, die bleiben einfach im Kopf hängen. Sei es auch schöne Momente, sei es Momente mit den Kindern, die bleiben hängen. Und die Gesellschaft selbst ist eher so, wenn ich das so betrachte, eher so diese Jammergesellschaft geworden. Das größte Jammern beginnt schon beim Wetter. Jeder weiß, dass er eigentlich Wetter nicht ändern kann. Warum belege ich das so negativ? Mach das Beste draus. Also nimm das Positive raus. Das spart dir so viel Energie, das gibt dir sogar Energie. Und das sind Dinge, die du im Berufsleben genauso hast. Wenn Schwierigkeiten kommen, die zu meistern, weil du vielleicht schwierige Personalgespräche führen musst, dann geh dir vorher mit dem Kopf, mit den Bildern, den gegenüber zu sitzen, geh dir durch, was ist, wenn das passiert oder wenn das passiert. Dann bist du vorbereitet, dann kannst du ganz anders agieren, als wie dass du dann auf einmal vom Kopf gestoßen bist und vielleicht die Kontrolle verlierst über dein Tun. Und das soll ja nicht sein, du sollst ja immer die Kontrolle behalten und damit auch gut reagieren. Und das sind so Führungsaufgaben, die, glaube ich, ganz wichtig sind, dass du nie die Kontrolle selbst verlierst und dich in die gleiche Emotion des anderen reinbegibst.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin schon fast am Ende mit meinem Interview, und jetzt kommen noch so ein paar kurze Fragen, Antworten. Kannst natürlich auch gerne ein bisschen länger antworten. 3 Persönlichkeiten, mal abgesehen von deinen Eltern, die dich geprägt haben und warum?
Also ganz stark meine Frau. Meine Frau hat mich, wir haben uns kennengelernt in einer Zeit, wo es nicht so gut sportlich gegangen ist. War auf alle Fälle eine große Stütze, und das ist bis heute ist. Wir gehen durch dick und dünn. Wir sind ja doch schon 27 Jahre verheiratet. Und ich will keinen Tag missen. Und wir sind ein Mega-Team. Und meine Frau hat mich da sehr viel mit ihren eigenen Lebensphilosophien. Man muss ja verstehen, sie kommt aus Südtirol. Und es ist schon ein bisschen das südliche, ländliche Flair, die gewisse Leichtigkeiten mit reinbringt. Das hat mir nicht geschadet. Dann gibt es ein paar Freunde, die für mich einfach extrem wichtig sind, ihre Ratschläge auch aufzunehmen, mit denen im Endeffekt weiß jeder, wann irgendwas ist, jeder steht für den anderen da. Und das sind so ganz wichtige Dinge. Da brauchst du nicht viel, aber wenn du ein paar hast, dann kannst du dich glücklich schätzen.
Auf jeden Fall. 3 Bücher oder und Filme, die du auf jeden Fall des Öfteren gelesen hast, beziehungsweise des Öfteren gesehen hast und die du empfehlen kannst. Vielleicht auch im sportlichen, aus sportlicher Sicht oder im Hinblick auf Führung.
Also Bücher, es gibt natürlich schon einige Bücher, die ich gelesen habe, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin sehr auf Abenteuer bezogen. Wenn ich einmal wirklich absacken will, um einfach einmal nicht zu denken, dann sind es eher diese Bücher über andere Länder, die wo mich eigentlich interessiert, was hat das Land alles für Werdegang. So für mich ein Abenteuer, das zu lesen.
Was kannst du da empfehlen? Weil, ich sag mal, zur Entspannung, man muss sich ja nicht ständig mit seinem Fachthema befassen, sondern auch mal, auch mal absacken und sich mal eine Pause gönnen. Was kannst du empfehlen?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon eine Zeit lang her, wann ich Zeit gehabt habe, das letzte Mal. da muss ich ganz ehrlich, also ich weiß noch, weil ich eben auch das Land bereise, schon seit ein paar Jahren, das ist Land Myanmar. Birma früher. Da gibt es ein tolles Buch, das ist die Schan-Prinzessin, die Österreicherin, die da eben einen König oder einen führenden König praktisch von den Schans geheiratet hat. Und die lebt heute noch, die ist glaube ich 98 Jahre mittlerweile und die hat da ihr Tagebuch von dieser Geschichte und da lernt man halt in einem Buch schon mal, wie ein Land so tickt und wie die Menschen ticken und wie was für Tragödien das es da geben kann. Und das war für mich jetzt schon einmal für das Land ein sehr wichtiges Buch, um das zu verstehen, wenn ich schon ein paar Monate bereise, dass man das mitbekommt. Und so mache ich es halt mit fast allen Ländern, dass ich da mir so Bücher raushole, Geschichten, dass ich das Land und die Kultur und die Traditionen verstehe. Denn ich will sie ja erleben, ich will sie ja nicht ändern, so wie es manche bei uns machen wollen. Ich will es verstehen, einfach eintauchen.
Okay, spannend. Das Buch suche ich mal raus und das verlinke ich in den Shownotes. Dein Buch selbstverständlich auch.
Ich würde mich freuen.
Na klar.
Es wird jeder etwas finden. Es wird jeder als Betroffener, der das Gleiche mitgemacht hat, was ich als Partner mitbekommen habe, wie man mit einem Thema Krebs umgeht, wie man mit Niederlagen umgeht, wie man eine Faszination in anderen Ländern mit Menschen Dinge erleben darf. Und das sind alles so Dinge, die ich gerne erzählen will und speziell. Nehmt euch Zeit für die Kinder. Es ist unser Geschenk und es ist unsere Zukunft. Und die geht so schnell vorbei. Und dann kann ich jeden Elternteil nur empfehlen: nehmt euch jede freie Sekunde, was ihr wegzwicken könnt. Gebt sie nicht ab anderen Menschen, die dann euer Kind großziehen.
Das unterschreibe ich mal so vorbehaltslos. Wen würdest du denn gerne mal hören, was du dir vorstellen könntest, wo du sagst, oh, da wäre ich doch mal interessiert dran?
Wen ich hören will, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht personenbezogen. Das ist je jeder, der im Leben auch was tut, oder egal, ist es einer, der auf der Straße lebt, ist es einer, der einen normalen Beruf geht, ich muss ganz sagen, alles ist spannend, was die sagen. Also es ist einfach interessant, wie die ihr Leben, und man glaubt es oft gar nicht, was an dir vorbeiläuft, die spannendste Geschichten haben, aber halt nie irgendwie die Möglichkeit haben, das irgendwen kundzutun oder vielleicht sich auch nicht trauen. Und jeder Mensch hat seine Geschichte, und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist die Neugier immer dem gegenüber, wer der ist, und den einfach zuzulassen. Das ist schön.
Ja, das stimmt. Es macht mir bei diesem Podcast auch unglaublich viel Spaß. Also, ne, einmal auch öffentliche Personen zu interviewen, aber auch so Leute, die gerade mal ein kleines Start-up-Unternehmen mit 4 Leuten aufgebaut oder am Aufbauen sind. Das ist unglaublich spannend.
Das ist wahr.
Markus, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wenn die Hörer des Natural Leadership Podcast mehr über dich erfahren wollen und dein Museumsdorf, wie kann man dich erreichen bzw. finden?
Ja, natürlich im Netz unter warsmeier.de, und da kann man dann einmal eintauchen, zumindest mal auf dem Bildschirm. Und ich kann euch aber noch eines sagen, wenn man es live erlebt, ist es wesentlich schöner.
Wie bei allen Dingen, ne?
Genau, das Gefühl gehört dazu. Mit allen Sinnen was zu erleben, mit Hören, mit Riechen, mit Schmecken. Das sind so Dinge, die halt einfach das Ganze nochmal wesentlich mehr toppen, als nur die Bilder.
Gut, dann, wie gesagt, ich danke dir für deine Zeit, dein Know-how, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank für das schöne Interview.
Ich bedanke mich auch und wünsche weiterhin alles Gute und allen Zuhörern, vergesst eines nicht. Jeder Tag ist ein geschenkter Tag.
Vielen Dank.
Servus. Vierte.
Ja, habe ich zu viel versprochen? Ich bin ein bisschen verliebt, kann ich ja nicht anders sagen. Das war ich damals schon als Teenie. Nein, aber mal im Ernst. Ich fand, das war ein tolles Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, was Markus alles erzählt hat, woran er mich hat teilhaben lassen. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe das sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch. Das war der Natural Leadership Podcast. Und jetzt kommt wieder das übliche Gequatsche. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und mal ganz ehrlich, wenn die Folge es nicht wert ist, die mal bei iTunes zu bewerten, dann weiß ich es auch nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.